Echte Freunde und virtuelle Welten. Willkommen in der Extended Reality, eurem Podcast für VR, AR und Gaming.
So, hallo zusammen und herzlich willkommen zum VR-Podcast Extended Reality Folge 15 mit dem wunderbaren Titel VR Hardware 2026. Wir haben uns ja so ein bisschen umgeschaut, was 2026 alles so auf den Markt kommen soll, wird, könnte, und darüber wollen wir reden. Und mit mir im virtuellen Studio heute ist der Stefan.
Hallo.
Hallo Stefan. Ja, der Nanni.
Hallo.
Der Janni.
Yay, hi.
Und ich bin der Hanni. Und ja, wir wollen gar nicht lange um den heißen Brei reden, weil wir haben ein ganz straffes Programm, habe ich irgendwie mitbekommen. Und fangen, würde ich sagen, direkt an. Mit dem Headset, was schon in gewissen Teilen der Welt zu bekommen ist. Und das ist die Samsung Galaxy XR. Und ja, das hat der Nanni vorbereitet und
mich an mich gerissen.
Der Samsung Fanboy.
Samsung Fanboy, Jünger oder wie man es bezeichnen möchte. Ich versuche das Ganze jetzt auch hier nicht zu einer Hommage oder sowas werden zu lassen, sondern erstmal nüchtern über das Headset zu sprechen. Fangen wir doch einfach mal damit an. Es kostet da, wo man es bekommt, 1800 US-Dollar. Gut. Können wir aufhören, brauchen wir nicht mehr weiter drüber reden. Haben wir nicht. So, nee. Also um das nachher, oder beziehungsweise ich werde am Ende kurz nochmal auf den Preis zurückkommen, um das so ein bisschen einzustufen oder einzuordnen. Also das Gerät an sich, es gibt in einer Variante, kostet 1800 US-Dollar. Und wer meint, dass er da dann schon Controller dabei hat, der irrt dann in dem Moment auch. Also die kann man dann noch als extra dazu kaufen. Das sind dann nochmal circa 250 Dollar. Da habe ich den genauen Preis nicht gefunden, aber um den Dreh rum sollte das wohl kosten. Die Controller sind jetzt nicht unbedingt notwendig, da das Handtracking oder auch Eye-Tracking oder die Bedienung mit den Augen wohl sehr gut funktioniert. Ich darf vorwegnehmen, die Informationen, die ich hier preisgebe, sind natürlich nicht auf eigener Erfahrung. Mir liegt das Headset leider nicht vor. Es sind durchaus verschiedene Berichte von verschiedenen Testern. Insofern glaube ich, bildet das aber schon ganz gut den momentan aktuellen Stand der Bewertung dieses Headsets ab. Was kann das Headset oder was ist es überhaupt? Es ist ein Android XR Headset, beziehungsweise das Betriebssystem. Das ist ja das, was jetzt neu etabliert werden soll, extrem unterstützt natürlich, beziehungsweise befeuert von Google. Da wird es sicherlich extrem spannend werden, was es dort demnächst auch noch für, ja, ich sag mal, weitere Headsets, Brillen, AR-Brillen oder sonstige Sachen geben wird, die alle dann auf, ja, ich sag mal, dieses System zurückgreifen. Riesenvorteil dabei ist natürlich, dass man auch auf den kompletten Play Store des normalen Android ja, Portfolios zurückgreifen kann und im Prinzip alle Apps, die man so kennt, auch ja in 2D auf einer großen virtuellen Leinwand, wenn man das Headset auf hat, betreiben oder spielen kann. Weiterhin von Anfang an und auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt beim Headset, was diesen Preis halt aufruft, ist, dass Virtual Desktop läuft und das auch mit Wi-Fi 7, so dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass man auch vernünftig PC-VR-Spiele spielen kann, insbesondere natürlich auch die komplette Steam-Datenbank. Ich wollte es erst nachher sagen, aber ich bring's gerade an der Stelle mit rein. Es gibt ja die Steam Link App, die funktioniert seit einiger Zeit auch auf dem Headset. Zumindest hat man das lesen können, dass man also auch so im Prinzip dieses Headset mit den entsprechenden Content befeuern kann. Das Headset an sich zeichnet sich dadurch aus, dass es ein sehr leichtes Headset ist. Das liegt aber eindeutig auch daran, dass sämtliche Energiequellen dem Headset entzogen wurden und man an einem Kabel dann in seiner Hosentasche oder wo auch immer mit sich rumtragen muss. Das nun Vor- oder Nachteil ist, können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, aber ist erstmal Tatsache. So wiegt das Headset an sich jetzt erstmal nur 590 Gramm. Es soll sehr bequem sein. Es hat einen festen Headstrap, den kann man also jetzt auch nicht abnehmen. Also Zubehör oder dergleichen in der Richtung wird man wahrscheinlich nicht bekommen. Aber man liest halt immer wieder, dass es doch, zumindest im Vergleich, weil das Headset ja doch immer wieder mit der Apple Vision Pro verglichen wird, deutlich besser sitzt und bei Weitem nicht so kopflastig ist wie die Apple-Version. Und ja, das Headset hat Pancake-Linsen, soll einen sehr guten Sweet-Spot haben, beziehungsweise der soll sehr groß sein. Wir haben zwei Mikro-OLEDs mit guten 3550 mal 3840 Pixeln mit 90 Hertz. Das kann man sagen, gut, bei der Auflösung finde ich 90, ich persönlich 90 Hertz gut. Reicht das nicht? Schwierig, wenn man im High-End-Bereich ist, aber für mich persönlich sind die 90 Hertz sicherlich erstmal definitiv ausreichend. Ja, angetrieben wird das Ding durch den neuesten Qualcomm-Chip, den XR2 Plus Gen 2. Und dieser Chip zeichnet sich auch dadurch aus, dass er dezidiert noch KI unterstützt. Und das ist gerade bei dem Samsung-Handy durch die Google Gemini-KI ja immer wieder, wird immer wieder sehr, sehr ja positiv hervorgehoben, was alles mit dieser KI jetzt zurzeit schon möglich ist und demnächst möglich werden soll. Ja, für Leute, die es dann in dem echten VR-Spiel oder Anwendung ein bisschen dunkler haben wollen, gibt es noch so einen magnetischen Sichtschutz, den man unten einklipsen kann. Das geht eigentlich auch recht einfach und macht einen ganz guten Eindruck. Generell ist das ganze Headset recht wertig, innen drin mit Stoff ausgekleidet und so weiter. Es hat ein schönes Silbergrau, also da kann man eigentlich schon ganz gut mit leben. Ein kleines Feature für mich, wobei das natürlich die teuren Headsets einige auch schon können, aber die Samsung-Headset ist dabei wohl sehr, sehr schnell unterwegs, ist die automatische Einstellung des Augenabstands. Also man setzt das Headset auf und startet es und in dem Moment wird im Prinzip auch schon der Augenabstand gemessen und dementsprechend fokussiert. Und es wird davon gesprochen, wo andere Headsets so 1,5 bis 2 Sekunden brauchen, ist man hier bei einer halben Sekunde, bis das Headset praktisch auf den Augenabstand eingestellt ist und man nimmt es als solches gar nicht mehr als Prozess wahr. Was auch, aber das können andere Headsets im Prinzip. Die Positionserkennung heißt, wenn er feststellt, dass du das Headset nicht mehr ganz ordentlich gerade auf hast, dann gibt er dir einen Hinweis, dass es ein bisschen nach unten oder nach oben schieben musst, sodass du im Prinzip meistens oder eigentlich die perfekte Position haben solltest. Jetzt klingt das erstmal alles sehr gut. Jetzt kommen wir vielleicht zu 1, 2 Punkten, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Wir haben ein Sichtfeld von 104 Grad, wobei jetzt diese 104 Grad, das ist jetzt ein Laborwert, der unter bestimmten Voraussetzungen gemessen worden ist im Vergleich zu anderen Headsets. Und diese 104 Grad, die wurden in dem speziellen Fall, so wie die Kameras und diese Messmethode aufgebaut worden ist, gemessen. Und im Vergleich dazu entspricht das im Prinzip der Quest 3. Jetzt haben wir für uns gesagt, schon in vorangegangenen Podcast, ja, die Quest 3 ist gut, es könnte besser sein. Und das würde ich auch jetzt so hier einordnen. Wäre schon schön gewesen, wenn es vielleicht irgendwo noch 7-8 Grad mehr gewesen wäre, dass man dann praktisch auch so im High-End-Bereich der anderen Headsets mitspielen würde. Aber ist natürlich, denke ich, auch alles recht schwierig kombinierbar, insbesondere mit den doch recht hochwertigen OLED-Displays, die es ja auch preislich sicherlich ihren Teil dazu beitragen. Die Stromversorgung, 1,5 bis 2,5 Stunden, extensives Spielen, sind wir so bei 1,5 Stunden, ein Filmchen schauen, sind wir bei 2,5 Stunden. Und jetzt kommt das Interessante, der Strom, hatte ich ja eben gesagt, der ist praktisch in einer extra Powerbank. Die wird mit einem Clip am Headset befestigt, beziehungsweise das Kabel, nicht die ganze Powerbank. Und die Powerbank ist dann aber fest am Kabel dran. Das heißt, das Ding hast du immer in der Tasche und das ist dann halt nach 1,5, 2,5 Stunden leer. Du hast allerdings die Möglichkeit, über einen USB-C-Eingang an dieser Powerbank, wenn ich die mal so nennen darf, eine weitere Powerbank anzuschließen oder auch ein Netzteil, so dass du dann natürlich die reine Spielzeit durch einen ja vielleicht kleinen Umstand etwas oder deutlich natürlich oder bis ins Endlose verlängern kannst. Angenehmer wäre es vielleicht gewesen, man hätte die Möglichkeit gehabt, selber direkt ein Netzteil oder eine Powerbank anzuschließen, die dann die entsprechende Kapazität hat oder man könnte sie austauschen. So muss man halt an die Powerbank eine weitere Powerbank oder Netzkabel anschließen. Das macht es dann in der Hosentasche dann langsam auch ein bisschen unbequem, glaube ich. An sich ist das Netzteil für seine Leistung oder beziehungsweise die Powerbank für seine Leistung recht leicht. Also Wenn man dann halt mal die 2 Stunden standalone-mäßig durch die Gegend vielleicht auch laufen will, ist das ja sicherlich ein Vorteil. Ja, es sind integrierte Lautsprecher, wie bei allen anderen Headsets auch. Ein Mikrofon ist drin. Qualität wird als gut bezeichnet. Nicht herausragend, aber definitiv im oberen Drittel der Qualität mit vergleichbaren Headsets. Bei den Controllern, wo ich eben sagte, dass sie einzeln nachgekauft werden müssen, sieht so aus, wenn man sich sie erstmal anguckt, haben die mich extrem an die an dieses Microsoft Go Headset oder wie hieß das, Honey, was wir damals hatten, dieses allererste Headset erinnert. Das sind eigentlich zierliche kleine Controller, wenn man sie so in der Verpackung sieht, liegen aber anscheinend sehr gut in der Hand, sind hochwertig verarbeitet, auch die Tasten und so weiter, wie sie sich drücken lassen, der Widerstand, der Triggertaste und so weiter, das scheint gut zu funktionieren, auch der Vibrationseffekt ist gegeben und funktioniert, also sie sind das Geld wert, obwohl sie vielleicht im ersten Augenblick erstmal ein bisschen niedlich oder ja durch ihren glänzende Plastikoberfläche etwas ja billiger wirken, wie sie vielleicht dann nachher dann tatsächlich sind. Ja, die Controller werden mit Batterien geladen. Ich denke mal, das ist kein Nachteil. Das haben wir ja bei der Quest 3 auch festgestellt, dass man da viele Stunden Spaß mit haben kann. Und wer es unbedingt möchte, packt sich halt Akkus da rein, dann geht das auch. Und getrackt werden die über 6 Kameras, die im Headset ja verbaut sind. Das Headset hat übrigens so eine wunderschöne Schutzhülle, die man dann abnehmen muss, bevor man dann auch wieder diese, ja ich sag mal vorsichtig, gläserne Oberfläche sieht, wie es vielleicht bei der Vision Pro, natürlich da im Extrem, weil man da ja theoretisch auch durchschauen kann. Das ist hier nicht der Fall. Aber so dieser Eindruck wird so ein bisschen erwähnt. Man hat sich also schon so ein bisschen an das Design, finde ich, von der Vision Pro angelehnt. Und wenn man diese Schutzhülle abnimmt, dann spiegelt das schon sehr, nicht zum Nachteil, weil es ist ja dann die Leute, die dich anschauen. Und ja, dem einen gefällt es, dem anderen vielleicht nicht. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, auch hier bleibt es nicht aus, ähnlich wie bei der Quest, dass man da einen Account halt von Meta braucht. Hier brauche ich halt einen Google- und Samsung-Account, speziell jetzt bei der XR von Samsung. Dann kann ich aber in dem Moment auch, wenn ich mich damit angemeldet habe, auf das ganze Portfolio zurückgreifen. Ich habe praktisch, also im ersten Moment dachte ich eigentlich, ich schaue auf ein weiteres Tablet oder Android-Handy. Du hast die gewohnten Icons, sei es von der Kamera, der Galerie, der Bedienung, die Apps. Du kannst deinen Google-Kalender implementieren, dein E-Mail-Programm. Also du kannst dir praktisch die Oberfläche einrichten, als wenn es ein Tablet oder Handy wäre. Finde ich natürlich sehr schick. Andere Leute sagen, was will ich da mit dem Headset? Von daher, gut, muss, denke ich, jeder auch für sich bewerten, ob das positiv oder nachteilig oder eher nachteilig nicht, aber ob es überhaupt Sinn macht. Interessant ist, in Deutschland ist das Gerät ja noch nicht zu kaufen. Ich habe auch noch nicht gehört, dass es offiziell nach Deutschland kommen soll. Ich weiß nicht, ob ihr da was anderes gehört habt. Aber du kannst das Gerät auf Deutsch einstellen. Und nicht so nur gerade das Notwendigste an aus, sondern alles, auch die Sprachausgabe, wenn das Gerät mit dir spricht, ist alles auf Deutsch, wenn du das Gerät auf Deutsch stellst. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, doch recht hoch, dass es demnächst auch hier angeboten wird oder man es bedenkenlos zumindest im Ausland ja sich besorgen kann, wenn man denn ja die 1800 US-Dollar oder was auch immer in Euros dann zu viel hat an der Stelle. Ein Punkt, wo gesagt wird, dass das Headset gegenüber zum Beispiel Apple Vision Pro oder auch einer Quest einen Vorteil hat, ist, dass es gewisse native Apps gibt. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal im 2D-Bereich sind, kann ich auf einer großen Leinwand GeForce Now betreiben. Ich kann den Xbox Game Pass installieren. Ich habe eine dezidierte App von Netflix, die auf das Headset abgestimmt ist. Ich habe YouTube VR mit dann dementsprechend unzähligen 180 oder 380 Grad Videos. Google Maps hat sich ein bisschen Mühe gemacht, für Android XR das auch nochmal neu aufzulegen. Also das sieht schon schick aus, wenn man da durch seine Urlaubsstätte durchwandert und die Kugel praktisch mit seiner Hand gottgleich drehen und bewegen kann. Also das ist schon schick gemacht. Und ja, hatte ich eben schon mal gesagt, komplett auf den Play Store kann man zugreifen. Nachteil, weil das alles jetzt neu ist, native XR Highlights, jetzt Spiele oder sowas, die findet man natürlich für das Standalone-Gerät erstmal noch recht wenig. Da sind ein ganz paar Arizona Sunshine und so diese alten Kamellen, da gibt's ein paar. Aber ich denke mal, wenn das Google in die Hand nimmt, ja, habe ich schon mal gesagt, als es um die Microsoft Mixed Reality Headsets ging, da habe ich mich vertan. Aber hier glaube ich schon, dass das Ökosystem stetig und schnell wachsen wird. Und wie gesagt, als PC-Headset ist es natürlich auch schon voll und uneingeschränkt nutzbar. Das Pass-Through, da greife ich jetzt mal auf wir hatten gerade drüber gesprochen, YouTube-Kollegen zurück, der schon mal sehr aufreißerisch Schlagzeilen bringt, sagt, es wäre das beste Pass-Through, was er je gesehen hätte, nochmal einen guten Schritt besser als bei der Vision Pro, was ja schon als sehr, sehr gutes Pass-Through bezeichnet wird. Also die Videos, die ich gesehen habe, die sehen toll aus, bis in die Ecken scharf rein. Was man natürlich sagen muss, wenn schnell bewegt wird sich, dann habe ich da natürlich auch diese Schlieren-Effekte. Also Luft nach oben ist anscheinend immer noch. Aber das, was ich da gesehen habe, wenn diese Videoaufnahmen wirklich eins zu eins das wiedergespiegelt haben, was dieses Gerät im Pass-Through kann, ja, damit könnte ich, glaube ich, schon ganz gut leben. Also finde ich gut. Was gibt's noch? Der Lüfter, ja, wenn man aktiv arbeitet, hat er auch eine gewisse Lautstärke, aber im normalen Modus und wenn man Ton bei seinen Apps oder Anwendungen hat, ist es sicherlich vertretbar erträglich. Bei dem Tracking, da denke ich jetzt an Honey. Ich habe extra gesucht nach Erfahrungen mit Beat Saber und der XR von Samsung. Und ja, tatsächlich. Und da gibt's dann tatsächlich ganz gemischte Gefühle. Ja, das wird tatsächlich sogar als Hardcore-Test hier und da herangezogen. Und ja, ja. Da gibt's gemischte Gefühle. Viele sagen, es funktioniert gut und ausreichend gut. Und andere sagen, nein, es reicht nicht aus. Gut, ich meine, wenn man die Hardcore-Beat Saber-Spieler sehen, wie die sich bewegen, ja, gut, bin ich mir sicher, dass das wahrscheinlich nicht ohne ein Lighthouse oder ähnliches System jemals so oder zumindest erstmal in absehbarer Zukunft einzuholen ist. Aber ich denke mal, wir sind auch auf Quest-Niveau und damit kann man dann vermutlich auch ganz gut leben. Ja, an dem Gerät wird jetzt schon weitergearbeitet. Was vor 2 Wochen groß rauskam, war, dass so eine Art neues Avatar-System installiert wurde. Gibt es, glaube ich, auch schon bei anderen. Aber für mich persönlich war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass wirklich fotorealistische Avatars sich mit Mundbewegung, Lachen, Gestik, Augenbewegung und so weiter, die hier und da noch nicht so ganz passte, aber wirklich als Avatar zur Verfügung stand und auch dann in den entsprechenden Apps bei Android XR zu verwenden sind, fand ich ganz nett. Ich hatte es ganz am Anfang gesagt, das Headset an sich ist optimiert für Hand- und Eye-Tracking. Die Hände an sich werden wohl auch einmal gescannt oder wie auch immer. Jedenfalls in den Videos, die man sah, da trug einer dem Mann war vielleicht ein Ehering oder sowas. Das sah eigentlich auch schon ganz gut aus. Also selbst der war scharf zu erkennen, wenn er seine Hände praktisch vor sich bewegt hat, um dann Gestensteuerung oder sowas auszuführen. Selbst wenn man die Controller im Spiel weglegt, bei Half-Life Alyx zum Beispiel, kann man dann mit seinen Händen bedingt gut sogar weiterspielen. Fand ich ganz lustig, aber sicherlich auch nicht der richtige Weg, aber zeigt zumindest, dass da wohl dran gearbeitet wurde und dass das ganz gut funktioniert. Google-Funktionalitäten hatte ich schon angesprochen. Ganz interessant vielleicht noch für die Hardcore-Leute. Es geht Sideload, also APK-Programme, Dateien kannst du im Prinzip ohne Umwege direkt aus dem Browser laden, musst halt nur sagen, hier nicht dezidiert zugelassene Apps erlauben. Du kannst sogar so weit gehen, dass du mit einem Bootloader, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Randbereiche meines Wissens, sogar prinzipiell, wenn du magst, ein alternatives Betriebssystem aufspielen. So weit ist dieses System sogar offen oder so weit lässt Samsung es zu, sich mit dieser Brille auseinanderzusetzen, weil wir ja vor nicht allzu langer Zeit auch drüber gesprochen haben, wie toll es doch ist, dass bei Steam alles offen ist. Insofern sind die auch ein Stück weit diesen Weg gegangen und sind da ganz anders unterwegs wie jetzt Apple an dieser Stelle. Ja, im Prinzip ganz interessant noch, es hat einen zusätzlichen USB-Anschluss, das Headset an sich. Auch das haben wir ja schon bei anderen Headsets festgestellt. Also da kann man sich vorstellen, dass irgendwelche Erweiterungen demnächst vielleicht irgendwann mal geplant sind oder von Drittherstellern. Gut, man kann jetzt schon einen USB-Stick anschließen für mehr Speicher. Ob das dann jetzt Sinn macht, keine Ahnung. Was auch möglich ist, ich finde es immer wieder ein wichtiges Thema, aber ich denke, ich weiß nicht, Stefan, wirst du vielleicht mir bestätigen können, bei Pimax wird es nicht anders sein. Korrekturlinsen kann man bestellen für 100 Euro. Die sind hier in dem Fall von Kodak. Und was vielleicht noch für die Brillenträger, die die Korrekturlinsen nicht haben wollen, wichtig ist, mit kleinen Brillen ist es gar kein Problem. Mit größeren Brillen muss man ein bisschen rumwursteln, um die Brille sauber drunter zu kriegen. Wenn sie dann mal drunter ist, geht es. Aber ansonsten, ja, ist es wie bei vielen anderen Headsets, bei der Quest 3 auch. Wenn man sich Mühe gibt, passt das im Prinzip drunter. Insofern komme ich jetzt nochmal zum Anfang zurück. 1.800 US-Dollar, 2.000 Euro oder was wir hier wahrscheinlich mit Steuern und sonstigen zahlen sollen. Ich habe dich eben, Stefan, gefragt, was das Pimax oder die Pimax Standalone-Geräte dann kosten werden, um das mal einzuordnen. Ich finde, das ist das Geld wert, aber ich werde es halt nicht ausgeben dafür. Und das wäre so mein Resümee am Ende. Und jetzt würde ich mal ganz gern von euch dreien hören, wenn ihr jetzt die Informationen mitunter vielleicht wiederholt gehört habt oder zum ersten Mal, wie ihr das Headset so selber einschätzen würdet.
Noch nie so gut zusammengefasst gehört.
Absoluter Wahnsinn.
Also, wir haben eine Samsung Galaxy XA-Folge.
Ja, ich will's haben, aber...
Jetzt ist man allumfassend informiert. Dankeschön.
Auf jeden Fall.
Ja.
Mega. Das hast du gut gemacht. Pimax Dream Air, die ist, die haben keine Standalone-Geräte.
Entschuldigung, dann war das.
Ganz andere Liga auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Ja. Also ich muss ja sagen, die Samsung Galaxy XA finde ich total spannend und total interessant, wenn nicht sogar das interessanteste Headset für mich persönlich jetzt in diesem Jahr, falls es denn mal jetzt auch in Europa dann dieses Jahr rauskommt, 2026. Ich finde das total spannend mit dem Android-Betriebssystem, was eben halt ja nativ von Google eben halt bereitgestellt wird in Kooperation dann eben halt mit Samsung, dass man eben halt den ganzen Play Store einfach dann direkt zur Verfügung stehen hat. Ich meine, war ja bei Apple eigentlich auch so dieser Gedanke, wow, jetzt hat man eben halt den ganzen iStore. Da war natürlich dann auch irgendwie das Problem, dass die Anzahl an nativen Apps dann eben halt nicht so groß war. So, das scheint ja jetzt am Anfang zumindest auch erstmal wieder so zu sein. Ich bin immer gespannt, wo dieses Headset hin möchte, beziehungsweise wen es eben halt ansprechen möchte, weil ich sag mal, der Gamer wird wahrscheinlich eher bei 1.800 Euro oder 2.000 Euro dann eher ein bisschen zusammenzucken und sich fragen, ob er das wirklich ausgeben will oder ob er dann nicht lieber zum anderen Headset greift, weil er vielleicht auch noch einen passenden PC dazu hat. Da wird dann der Stefan vielleicht uns gleich nochmal was vorstellen. Ansonsten, wer weniger Geld hat, der greift doch vielleicht auch eher zu Quest 3 oder anderen günstigeren Headsets. Ich bin mal gespannt. Und wenn es eben halt in den produktiven Bereich geht, ich meine, da hat es Apple jetzt auch versucht. Gut, die wollen nochmal das Doppelte haben. Das hat jetzt bislang noch nicht so optimal funktioniert. Vielleicht ist dann der halbe Preis dann so ein Punkt, wo dann die Leute dann eher zugreifen. Ich denke, die Zeit wird zeigen, aber dass die das Headset jetzt hier mit den Spezifikationen auf den Markt gebracht haben, finde ich erstmal super und ich glaube, das Ding kann Zukunft haben. Also das kann ich mir echt gut vorstellen. Wobei, interessanterweise hat ja Samsung selber gesagt, naja, also so eine Riesenmenge sehen wir jetzt erstmal nicht direkt im Absatz. Ich glaube, das ist ein sechsstellige Zahl, die ja irgendwie erstmal produzieren und dann ausliefern wollen. Ich weiß nicht, ob die noch nicht selber ganz sicher sind, ob es eben halt ein großer Erfolg wird. Oder
die
ob
wollen das jetzt ja direkt weitergehen. Smart Glasses und so weiter, die nächsten Schritte tun.
Genau, also die bauen das Ökosystem ja dann auch weiter aus und dann befruchten die sich ja vielleicht gegenseitig, Synergieeffekte wie auch immer und dann ja, wächst da vielleicht was ganz Tolles jetzt aus Samsung heraus. Ich meine, Samsung hat Erfahrung, das darf man nicht vergessen. Ne? Also die sind ja keine neuen Player im VR-Markt. Also von daher haben die vielleicht aus der Vergangenheit gelernt, was sie halt gut und was vielleicht nicht so gut war. Und haben jetzt eben halt mit der Kooperation mit Google sich jetzt neu aufgestellt. Und ja, vielleicht funktioniert es jetzt diesmal richtig gut.
Ich glaube, das ist auch das Stichwort, Kooperation mit Google. Und deswegen glaube ich, ist das auch, wird das langfristig, also mittelfristig auch kein Problem sein mit neuen Apps, die kommen werden, weil das Samsung Galaxy XA-Headset nicht alleine da sein wird. Es ist jetzt ein neues OS, was damit kommt, eine neue Plattform, auf der Software laufen wird. Und da werden ja andere Hersteller nachziehen, die auf der gleichen Plattform ja ihr Headset anbieten werden. Und dann wird es auch interessant für Entwickler, ja, da zu entwickeln, weil der, was halt ein Riesenabsatzmarkt ist. Also Samsung wird nicht alleine da bleiben und sein Headset anbieten mit Google XA, sondern es werden auch andere Hardwarehersteller kommen, die da auch aufspringen. Ich glaube, aktuell ist es, also es soll offen sein oder es ist offen. Aktuell kann es aber, glaube ich, nur Samsung haben, aber es wird sukzessive, glaube ich, weiter geöffnet für andere Hersteller.
Also bekannt ist, dass auf jeden Fall Sony und Xreal mit Google schon eine Kooperation haben, so dass bei denen auch irgendein Gerät mit Android XR kommt. So viel steht schon fest, ja.
Ich hätte mal zur Einschätzung noch eine Frage an den Stefan. Ich komme ja mehr so aus der Ecke Sony PlayStation und dann mal Quest 2, Quest 3 und so weiter. Wo ist denn jetzt für jemanden, der nicht so tief im Thema drin ist, zu verstehen, der Nachteil, Prinzip, so ein Headset, was doch angeblich so überragende Displays jetzt hat, mit zweimal gut 4K Auflösung, wenn ich dieses jetzt über Virtual Desktop, Wi-Fi 7 am PC betreibe? Wo ist da noch dieser Unterschied? Warum bin ich mit einem, ja, ich sag mal, ordinären, wenn ich das mal sagen darf, um Gottes Willen, sind ja auch super hochwertige Headsets, aber mit einem für einen PC präferiertes Headset, wo liegen da noch die Unterschiede? Wie würdest du das zusammenfassen?
Du meinst den Unterschied zwischen einem klassischen PCVR-Headset, was direkt mit Kabel angeschlossen wird, und so ein Standalone-Gerät?
Also, richtig, wo sind die Nachteile jetzt bei diesem? Nicht die Anwendung des Standalone-Geräts, sondern wenn ich bewusst dieses Headset von Samsung jetzt zum Beispiel über Virtual Desktop Wi-Fi 7, vorausgesetzt, ich investiere in vernünftige Hardware, dann als PC-Headset nutze. Wo würde dann noch der Unterschied sein? Oder gibt es keinen und ich kann das mehr Geld ausgeben, oder gibt es da tatsächlich noch Faktoren, die ich jetzt gar nicht betrachte?
Von der Auflösung her, da schwinden ja die Unterschiede einfach. Das muss man so sagen, ne? Also jetzt die High-End-PC-VR-Headsets, die haben auch eine ähnliche Auflösung wie jetzt die Samsung Galaxy XA. Gibt ja auch andere Hersteller, die auch Standalone schon unterwegs sind und auch wie hier die Play for Dream zum Beispiel letztes Jahr erschienen ist, die auch ähnlich funktionieren. Und die funktionieren eben auch als PC-Headset über Virtual Desktop zum Beispiel oder auch über eigenes Link-System. Und das wird bei Samsung ja genauso funktionieren. Der Unterschied ist halt immer noch, dass gestreamt werden muss und dadurch Komprimierung da ist. Es muss Rechenleistung aufgewendet werden, um Bild zu komprimieren und um Bild wieder zu dekomprimieren. Es gibt eine gewisse Latenz dabei und durch die Komprimierung gewisse Bildartefakte. Das ist alles besser geworden. Also es ist auch durch die vorherigen Standalone-Geräte hat sich das rasant entwickelt und ist besser geworden. Aber es ist, glaube ich, immer noch ein Bandbreitenproblem. Und Hersteller wie, da kommen wir ja gleich auch noch zu, da sind wir in der letzten Folge schon zugekommen, Hersteller wie Steam zum Beispiel oder Valve, die mit der Steam Frame einfach neue Technik reinbringen, wo ja viel mit Eye-Tracking gearbeitet wird und vorwiegend Streaming, wo halt dieses Bandbreitenproblem etwas gemindert wird, weil dadurch Ressourcen gespart werden können. Aber es ist noch ein Ressourcenproblem. Also PCVR kann die komplette Power ins Headset reinjagen und muss nicht eben noch den Umweg über Streaming geben, wo eben auch Performance durch eingebüßt wird. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied noch.
Und der Akku?
Ja, das kannst du aber auch umgehen, ne? Indem du einen Akku dranhängst oder eine Stromquelle direkt an dein Standalone-Gerät dran machst. Aber dann hast du auch kein Standalone-Gerät mehr, dann bist du auch tethered.
Nee, das ist schon klar. Aber ich hätte es ja, wenn ich es ändere. Ja. Ja, da aber kann man ja nur hoffen, dass der USB-C-Anschluss, der noch zusätzlich dort ist, vielleicht für eine direkte Konnektivität mit dem PC vielleicht verwendet wird.
Aber Stefan, wäre das vielleicht nicht auch, dass bei den PC-VR-Headsets in der Regel ja auch eine Software noch dabei ist, um am Headset selber noch ein paar Einstellungen dann vorzunehmen? Also
klar, aber solche Software gibt es. Ne? Dadurch kannst du dein Headset noch weiter konfigurieren. Also bei Pimax zum Beispiel, über das Pimax Play Software. Aber es wird nicht über diese Software extra nochmal gerendert. Also es muss nicht dieser Umweg stattfinden. Also die Software, die wird vielleicht fürs Rendering mit verantwortlich sein, aber es muss ja kein Streaming-Umweg gegangen werden. Es muss nichts komprimiert werden. Ne? Da wird vielleicht noch ein Upscaler drüber gelegt oder du stellst die Auflösung darüber ein. Ja. Aber du machst damit halt die Grundkonfiguration halt, wie das Bild halt zu deinem Headset geliefert wird. Ja, so verstehe ich das jedenfalls. Gerne.
Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Gerät. Ich hatte
vergessen, meinen Spendenaufruf noch reinzubringen. Entschuldigung. ganz kurz noch, mein Spendenaufruf noch an dieser Stelle.
Für uns alle.
An welche PayPal-Adresse, wenn du das gerade noch sagen möchtest?
Gib mal eben durch.
So, Entschuldigung. Ich würde das Thema Samsung, glaube ich, jetzt beenden wollen. Wir sind schon ein bisschen in Verzug, glaube ich. Und einfach mal zum nächsten Thema springen. Wir haben eben schon ganz kurz das Wort Pimax gehört. Und da ist ja der Stefan bei uns der Experte, der Pimax PC VR Experte. Und der kann sicherlich was dazu sagen. Und warum die noch nicht ausgeliefert wurde an uns.
So. Okay. Ich fühle mich so ein bisschen unter Druck gesetzt durch diesen gigantischen Einstieg vom Nanny.
Du hast jetzt aber nicht mehr so viel Zeit.
Fast in diese großen Fußstapfen kann ich nicht treten. Also, wir sprechen hier über die Pimax Dream Air. Pimax hat im letzten Jahr ja schon einiges an Hardware rausgebracht. Das war ja die Pimax Crystal Super, die rauskam, und dann die ganzen Module, die dazu kamen, die aber auch sukzessiv ausgerollt wurden. Jetzt zuletzt ja das OLED-Modul. Und das ist eben auch die Schnittstelle, glaube ich, zwischen der Pimax Dream Air und eben der Crystal Super, weil die beide beziehungsweise dieses eine Modul der Crystal Super und die Dream Air eben beide auf Micro OLED aufbauen. Und die Dream Air nutzt einen Teil der Hardware, die eben auch die Crystal Super benutzt. Die Crystal Super hat ein mega wuchtiges Design, und die Pimax Dream Air, die hat eben super schlanken Formfaktor, ist ein reines PC-VR-Headset, hat Micro OLED-Displays und gibt ihr Eye-Tracking natürlich auch, und gibt es in zwei Ausführungen. Einmal die Pimax Dream Air, das Premium-Modell mit den sogenannten Pancake-Concave-Lenses, die so etwas nach innen gewölbt sind, sodass man noch näher mit den Augen an die Linsen dran kann, ohne dass die Wimpern gegen die Linsen stoßen, weil die eben so ein bisschen eingewölbt sind. Aber dadurch, das ist ziemlich clever, ist das Sichtfeld einfach auch größer. Und das ist anscheinend, Pimax sagt das jedenfalls, und ich mag denen das gerne glauben, ist das eine Pimax-eigene Entwicklung dieser Linsentyp. Den gibt es so bisher noch nicht. Also Pancake-Linsen natürlich schon, aber diese Pancake Concave Lenses, ich weiß gar nicht, wie die ganz genau heißen. Die haben, glaube ich, noch so einen speziellen anderen Begriff. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das hat Pimax anscheinend entwickelt und da integriert. Ich zeige mal ein Bild. Das muss ich eben hier teilen. Jetzt bin ich hier in dieser Doppelrolle. Das ist ein bisschen blöd. Hier teilen. Und jetzt kommt es in den Stream rein. Zack. So sieht's aus.
Schick.
Ist doch ganz schick, ne? Es gibt sicherlich auch manche Sachen, die erinnern auch an andere Headsets. Das kann man, glaube ich, auch nicht von der Hand weisen. Also ich finde dieses Band da hinten, das erinnert mich irgendwie auch an die Apple Vision Pro, dieses Geriffelte da dran. Das
ganz leicht, kann man, ja.
Ganz leicht. Ja, anders als bei der Samsung Galaxy XA kann man dieses Band aber abnehmen. Man kann da, kann es austauschen und was komplett anderes dran machen. Pimax hat eigentlich vorgehabt, so ein auch ein neues System da einzubauen, und zwar ein Kopfband, was sich selber festzieht, so wie bei Zurück in die Zukunft, wo der Marty McFly da in die Schuhe reinschlüpft und die sich selber festziehen. So ein System sollte eigentlich in der Pimax Stream Air auch integriert werden. Ich weiß nicht, ob sie es fallen gelassen haben oder es noch nicht fertig ist. Im Moment ist das auf jeden Fall die Lösung. Und ich zeige euch auch einmal kurz nochmal die Linsen, über die ich ja gerade gesprochen hatte. Die haben sie.
Also wenn man nicht wüsste, dass das eine Pimax-Brille ist, ne, und das Logo da drauf ist.
Ja.
Also da würde man ja gar nicht glauben, dass das von Pimax ist. Also weil die halt so klein ist, das entspricht ja gar nicht so deren eigentlichen Formfaktor, sage ich mal, ne? Das ist ja schon echt spannend.
Die gehen jetzt, die haben jetzt zwei Zweige, die sie gehen, ne? Mhm. Die haben einmal, ich finde die Linsen finde ich hier gar nicht, zeigen sie gar nicht. Naja, ja, die haben einmal jetzt diese Crystal Superlinie, die darauf aufbaut, also die modular aufbaut. Ne, da kannst du die optischen Einheiten kannst du austauschen. Und dann gehen die jetzt aber eben auch den Weg des schlanken Formfaktors. Und da wären die langfristig auch nicht dran vorbeigekommen, glaube ich. Die müssen das machen, weil andere Hersteller das auch machen. Ich finde das wichtig und gut, dass die das tun. Aber da sind die jetzt natürlich nicht die Ersten. Aber sie haben es jetzt gezeigt auf der CES. Es gibt die Pimax Stream Air und die Pimax Stream Air SE, die abgespeckte Version, die günstiger ist. Pimax Stream Air kostet in der Lighthouse-Tracking-Version, die jetzt als erstes rauskommt, $1,800 oder Euro. Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Und die Slam-Tracking-Version, die später kommt mit Controller, wird 2,000 kosten. Die Pimax Stream Air SE, die erinnert tatsächlich etwas an die Big Screen Beyond 2. Die hat auch Eye-Tracking. Die teile ich jetzt auch mal eben. Die wird, ja, eigentlich sieht es äußerlich gar nicht großartig anders aus. Deswegen lasse ich einfach das Bild da, so wie es ist. Mhm. Also die sieht von vorne nicht anders aus, aber da ist eine andere optische Einheit drin. Die hat auch Micro-OLED, die hat aber andere Displays drin. Die sind nicht so hoch aufgelöst wie die Dream Air. Und die hat auch andere Linsen drin. Auch Pancake-Linsen, aber da sind eher so Standard-Pancake-Linsen drin, auch ähnlich wie bei der Big Screen Beyond. Man weiß nicht ganz genau, welche da drin sind, aber die sollen wohl auch anständig sein. Aber das Verhalten des Displays ist auch ähnlich wie bei der Big Screen Beyond. Die kann 70 Hertz nur und kann aber halt über Overdrive auf 90 gehen. Und dann, das hat natürlich auch andere technische Nachteile dann. Ja. Was ein bisschen irreführend ist, auf der Homepage von Pimax wird geschrieben, dass die Pimax Stream SR auch diese Concave Pancake Lenses haben soll. Hat sie nicht. Das ist bei Pimax nicht gut angegeben auf der Homepage. Also das ist nur ein Hinweis für Leute, die sich dafür interessieren sollten. Ich finde, es ist ein spannendes Headset. Ich hoffe, dass ich das ausprobieren darf. Also ich habe es ja schon ausprobiert. Ich hoffe, dass ich das intensiv testen darf. Dann würde ich das natürlich auch gerne vorstellen auf meinem Kanal. Ich find's toll. Ich mag Headsets mit schlanken Formfaktoren.
Geht definitiv der Trend hin, ja.
Geht auf jeden Fall der Trend hin, ja.
Aber ist die SE-Version denn dann deutlich günstiger? Weißt du da was?
Die SE-Version, die ist wirklich ganz deutlich günstiger. Ich muss das mal eben nochmal nachschauen. Pimax Stream Air kostet, ja, Europreise sind das. Also in der Lighthouse-Version 1.800 Euro knapp. Und die Stream Air SE kostet in der Lighthouse-Version 800 Euro.
Oh,
also wow. 1000 Euro weniger. Also es ist wirklich ein super attraktiver Preis. Auch wenn man zur Konkurrenz rüberschielt, ist das schon ein Kampfpreis. Mhm. Ja, ich rechne damit, dass die in den nächsten Monaten kommen. Die sollte ja eigentlich schon letztes Jahr draußen sein, aber die waren noch nicht fertig. Und auf CES wurde sie fertig gezeigt, haben viele Leute ausprobiert, beide Headsets. Und ich rechne damit, mich nicht so weit aus dem Fenster lehne. Vielleicht Februar, März.
Wenn man schon vorbestellt hat, wahrscheinlich. Ne? Wenn du jetzt bestellst, dann wird es wahrscheinlich eher später.
Ja, also vor Februar auf keinen Fall mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit die in der Produktion sind. Ja. Aber es sind die ersten Test-Samples raus halt zu den YouTubern, zu den Großen. Mhm. Ja. Ja. Was sagt ihr zu dem Teil? So als ihr als eingefleischte PC-VRler.
Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Also allein deswegen würde ich sie mir ins Regal stellen.
Nein, also der Formfaktor spricht mich halt unheimlich an. Das kann ich mal ganz offen zugeben. Auch ein Preis von 800, das geht schon in die richtige Richtung. Aber wenn sich das dann wieder erkauft wird, dann mit so ein paar Display-Nachteilen wie bei der Big Screen Beyond 2, so die ich ja auch dann mal kurz ausprobieren konnte, so das hat mir nicht so optimal gefallen. Und die 1800 sind dann doch wieder zu viel, obwohl die halt schöne 2x4K-Displays dann hat. Den Kelch muss ich dann...
Erstmal auch nur Lighthouse.
Den Kelch würde ich dann wahrscheinlich doch an mir vorbeiziehen lassen.
Ist ja auch nochmal die Frage, wann kommen dann die Slam Tracking Controller Version raus. Das kann ja auch nochmal ein bisschen dauern. Ja, aber da ich ja jetzt Lighthouse hier habe, ich finde das geil, die Lighthouse-Version jetzt zu haben.
Ja, gut. Ich denke, der Nanny wird das Ding auch nicht kaufen. Der bestellt ja gerade schon die Samsung irgendwo in Kanada oder so. Südkorea, okay. Und ja, wenn keiner mehr was sagen möchte dazu, keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, gehen wir schnell mal zum nächsten Gerät, die Steam Frame, die wir ja schon mal, oder ihr, ich durfte ja nicht dabei, also ich durfte, aber ich konnte leider nicht dabei sein, in der Folge 13, also die vorletzte Episode, irgendwann Ende letzten Jahres. Da könnt ihr nochmal nachhören, was die Kollegen dazu gesagt haben. Und seitdem ist auch nicht groß was Neues rausgekommen. Zu Steam Machine gibt es ein Preisgerücht. Da wurde ja auf einer tschechischen Shop irgendwie was geleakt.
Polnische, oder? Ich weiß nicht genau.
Ich habe hier die Info tschechisch, aber vielleicht war es auch ein tschecho-polnischer Multikulti-Job. ist ja auch eigentlich egal. Auf jeden Fall hat dieser Shop da zwei Preise reingestellt. Für das günstige Modell 810 Euro und für das bessere, teure Modell ein Preis von 1100 Euro. Kann sich natürlich auch um Platzhalter gehandelt haben. Insofern sollte man das vielleicht nicht allzu ernst nehmen. Denke ich. Ja, ansonsten ist da leider nicht viel Neues zu berichten und ist was schon merkwürdig ist, weil ja der Release eigentlich auch jetzt die nächsten Tage sein sollte. Ne? Also Anfang des Jahres halt. Und der Anfang des Jahres läuft, Leute.
Also ich hätte echt gedacht, dass vor der Aufnahme noch irgendeine Info rauskommt, aber ich wurde enttäuscht. Wahnsinn.
Ja.
Der Bradley hat auch nichts.
Wer?
Sadly, it's Bradley.
Hat auch. Guck doch mal schnell auf den X-Account.
kann ja nicht schaden, einmal vorbeizuschauen.
Die Info wir kannst du ja gleich nachschieben. Eine spannende Musik. ja, genau. Wir können ja, während der Stefan mal eben nach Infos Ausschau hält, die nächste Brille kurz ansprechen. Und zwar handelt es sich dabei um den Nachfolger der Lynx R1, die ja jetzt bald vorgestellt wird. Und da hat der Jan schon mal ein paar Gerüchte zusammengefasst.
Ja, genau. Ja, schade, dass wir nicht eine Woche später aufnehmen, sonst hätten wir nämlich die Infos dann mit reinschneiden können, weil am 21. Januar kommt die nämlich in die Veröffentlichung, die Brille ganz offiziell. Es steht schon seit längerer Zeit auf der Webseite von Lynx. Ja, müssen wir dann vielleicht nachschieben, die Info, oder über andere Wege dann mit dazu nehmen. Ja, Lynx, da gab es schon mal, wie gesagt, die Lynx R1. Ich weiß nicht, ob sich da überhaupt noch irgendjemand dran erinnert. Wenn ich an Lynx denke, muss ich immer an das Atari Handheld von 1989 denken. Aber wenn man Lynx in Google eintippt, so kommen auch ganz andere Dinge noch irgendwie. Also da muss man schon tatsächlich VR noch dahinter schreiben, damit man überhaupt auf den französischen Hersteller, das ist also ein europäischer Hersteller ausnahmsweise mal, der ihn da auszeichnet, die dieses Headset entwickelt haben. Ich will einen ganz kurzen Abriss, weil ich es total spannend finde. So, ich habe alles schon wieder vergessen, so mal, irgendwann mal gelesen, aber die Lynx R1 ist nämlich als Kickstarter-Kampagne mal ins Leben gerufen worden. So, das war Ende 1921. Also so lange ist es noch nicht her, also 2021. Und sollte dann irgendwie ein Jahr später dann eigentlich schon rauskommen. Das Ding war praktisch zu Ende entwickelt. Und es ging eigentlich nur darum, noch mal, ich glaube, ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und ein paar Leute da irgendwie zu gewinnen, die eben halt das Ganze noch baken wollten. Und ja, also es hat auch durchaus funktioniert, wenn auch vielleicht eher mit mäßigem Erfolg. Das waren irgendwie knapp über 1000 Leute, die da noch Geld in den Topf geworfen haben, die das Ding dann haben wollten. Genau, und ja, aus der Auslieferung 2022 ist dann irgendwie halt nichts geworden. Obwohl das Ding eigentlich interessant gestartet worden ist. Also es sollte eben halt als PC-VR-Headset dienen, es sollte im Standalone auch funktionieren, es sollte VR und AR können, hatte Handtracking und ganz speziell gebogene Linsen, die eben ein tolles Bild machen sollten, hatte sogar schon Eye Relief und eine offene Software, die eben halt dahinter stand, also fast die eierlegende Wollmilchsau. Und das zu Zeiten, wo es gerade mal eine Quest 2 irgendwie gab. Also da war das Ding halt echt relativ weit vorne. Und das sollte zum recht attraktiven Preis von rund 500 € auf den Markt kommen, so plus nochmal ein 100er für die Controller. Also hätte was werden können. Tja, und was passierte? Es kam und kam und kam nicht auf den Markt. So, es gab Auslieferungsschwierigkeiten, dann gab es wieder Finanzschwierigkeiten. Und tatsächlich ist das Ganze dann eben halt 2 Jahre später dann irgendwie dann erst ausgeliefert worden. Und tja, da gab es schon eine Quest Pro und eine Quest 3. Und ja, da war der Zug eigentlich für Lynx dann wieder abgefahren. Und die konnten mit eigentlich nicht mehr so viel punkten, außer mit der offenen Software. Und dass sie halt kein US-amerikanischer Konzern halt sind. Und naja, also ich glaube, der Erfolg ist relativ mäßig. Lynx hat irgendwie es geschafft zu überleben und nicht pleite zu gehen, haben anscheinend irgendwo eine Nische und einen Markt gefunden, und ich weiß nicht, ob aus eigenen Mitteln oder durch irgendwelche Finanziers wieder, haben sie es geschafft, einen Nachfolger zu entwickeln, und das ist die Lynx R2. Da würde ich jetzt ganz gerne einmal hingucken wollen. Angekündigt hat sich das Ganze über ein Teaserbild. Und das ist im letzten Quartal, also viertes Quartal 2025 dann gewesen. Und es war ein relativ dunkles Bild, was einem da entgegengebracht worden ist. Da gab es auch noch gar nicht so viele Informationen zu. Und man hatte damals dann eben halt gesagt, okay, das soll eben halt bald VR näher vorgestellt werden. Dieses Bald hat sich dann jetzt als der 21. Januar 26 herausgestellt. Und was wir allerdings wissen, ist, dass die Brille dem Vorgänger gar nicht so unähnlich ist. Also es ist tatsächlich eine, genau da ist das Bild, was geteasert worden ist. Und wenn man dann ein bisschen weiter nach unten scrollt und die Werbung wegklickt. So, da hat sich dann nämlich mal jemand...
Das?
Nee, noch ein Stück weiter. Noch ein Stück weiter. Da,
das. Genau. Ein Zeller macht, glaube ich, ne? Dann...
Ja, da hat jemand, in Photoshop mal den Drehregler Kontrast und Helligkeit.
Das war der Sebastian von MRTV.
Tatsächlich war der das, ja. Genau. Und der hat auch ein Video dazu gemacht. So und man hat so ein bisschen, was kann man erkennen? Also was kann man erkennen? Das Ganze ist eben halt eine Standalone-Brille, der rückwärtig ist, eben halt wie auch beim Vorgänger, so der Akku hinten dran angesetzt, scheint eben halt irgendwie fest in das Kopfband integriert zu sein. Das wurde schon beim Vorgänger eben halt beworben, so damit es eben halt unheimlich gut ausbalanciert daherkommt. So, das nehme ich dem Headset jetzt auch so erstmal ab. Genau, ein Halo-Strap kann man erkennen, damit es eben halt schön bequem sitzt. Ein Überkopfband hat das Ding nämlich nicht. So, dann hat es ein vor den Augen schwebendes Display-Einheit. Das kommt im Prinzip beim Vorgänger auch schon genauso daher. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch so magnetisch anklipsbare Seitenteile hat, um es dann eben halt, ich sag mal, im Voll-VR-Modus zu betreiben, oder ob das im Prinzip immer so diese offene periphere Sicht dann da ist, genau, da sieht man das eben halt so, das war vom Vorgänger, aber das scheint, ne, also damit haben die das damals auch beworben, so dass man eben halt in VR ist, aber man ist gleichzeitig auch in der augmentierten Realität, und da ist nochmal, mach nochmal ein Bild zurück, das war damals, glaube ich, so das Bild, was vielleicht vielen noch in Erinnerung geblieben ist, diese vierfach gebogenen Linsen.
Prisma ist das aus, ne?
Genau, irgendwie das ist eine spezielle Konstrukt, also das ist einmalig, das hat kein anderer Hersteller als so eine Linsenform irgendwie entwickelt. Die scheinen gut zu sein. Hab's selber nie ausprobiert, so deswegen kann ich es jetzt nicht genauer sagen, aber das Field of View war so im Normbereich, so nichts Außergewöhnliches zur damaligen Zeit. So, und das soll jetzt aber zum Beispiel auch besser werden. So, womit man nämlich jetzt geworben hat, die Info ist schon durchgesickert, dass es eben halt das weiteste Sichtfeld einer Standalone-Brille haben soll. Und ich weiß jetzt gar nicht so, wo jetzt das Maximum irgendwie gerade liegt, aber sagen wir es, vielleicht sind es vielleicht 115 Grad oder so. Es scheint auf jeden Fall darüber hinaus zu gehen. So, und wenn man noch ein bisschen weiter recherchiert, was ich mal jetzt ausnahmsweise mal getan habe hier für diesen Podcast, findet man heraus, dass links eine Kooperation mit dem Linsenhersteller oder Entwickler Hypervision hat. Und Hypervision, wenn man auf deren Webseite nämlich mal ein bisschen recherchiert, haben die ganz tolle, interessante Linsenkonstruktion. Insbesondere eine Linsenspezialkonstruktion, wo je Auge zwei Linsen zusammengeklebt worden sind, also insgesamt eine Vierfachlinseneinheit mit einem Gesamt-Field of View von horizontal 240 Grad. Muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, nicht 140 Grad, sondern 240 Grad. Also das geht rundum praktisch. Also menschliches Sichtfeld. So, ich glaube jetzt nicht, dass wir das bei dieser Brille sehen werden. Hängt mit dem Preis zusammen, wo ich gleich auch noch kurz drauf kommen werde.
Nicht nur mit dem Preis.
Mhm. Ja, und so wie die Display-Einheit sich da gestaltet, dann müsste die nämlich auch ganz anders aussehen. Also ich schätze mal, da wird jeweils eine Linse pro Auge da sein. Es wird von einer was hatte ich gelesen? Eine asphärisch, weiß nicht hier, Pancake-Linse, irgendwie sowas hatte ich mal gelesen. Okay. Ist aber noch nicht hundertprozentig bestätigt. Genau, aber bei Hypervision gibt es eben halt auch diese normalen Linsensysteme und da werben die aber auch mit diesen Doppellinsen rechts, links, also jeweils rechts, links eine Linse mit Field of Views von bis zu 180 Grad. Kriegen die wohl hin.
Welche Auflösung?
Das ist, ja, die haben da verschiedene Display-Konstellationen. Die haben einmal OLED-Varianten und die haben einmal LCD-Varianten wohl schon da mit ausprobiert, also von speziellen Herstellern auch. Das kann man da auf der Webseite bei denen alles nachlesen. Die Webseite ist nicht besonders gut strukturiert oder toll aufgemacht, so da muss man sich ein bisschen reinfummeln. Deswegen so in der endgültigen Tiefe habe ich es dann doch nicht betrieben, weil ich sag mal, jetzt kann man noch 5 Tage abwarten, so dann wird man sowieso wissen, was da reinkommt. Da brauche ich jetzt nicht noch 2 Stunden Doktorarbeit drüber schreiben. So, und am Ende stimmt's dann doch nicht. Aber es ist viel möglich, ne? Also Hypervision sagt auch, okay, wir können auch 140 Grad machen, wäre ja auch schon weiter als jedes andere Standalone-Headset und mit einer tollen, guten Stereo-Überlappung. So, das ist natürlich dann alles immer so ein das magische Dreieck, ziehst an der einen Seite, dann ist das andere wieder schlechter und so weiter. Na, wir kennen das ja alle. So. Und ja, was jetzt auch noch ganz interessant ist, bei der ersten Vorstellung von Google zu dem Android XR-System, Betriebssystem, hatte Google damals auch Lynx mit erwähnt, neben, wie ich vorhin schon sagte, Sony und Xreal, dass auf deren System Android XR kommen soll. So, und jetzt kam kürzlich eine Nachricht, das war noch Ende letzten Jahres, das auf einmal hieß, also Lynx hat die Nachricht selber verbreitet, wo es dann eben halt hieß, naja, Google hat die Kooperation mit uns beendet. So, es gibt für uns kein Android XR. Also das bedeutet, dass Lynx, die haben ein eigenes OS entwickelt, auch auf Basis von Android, was halt frei verfügbar ist.
Kein Google XR, oder? Oder ach, das heißt Android XR, okay.
Mhm,
genau. Aber die haben auch, das läuft auch auf Android-Basis, glaube ich, deren System, ne?
Genau. Das ist ein eigenentwickeltes, auf Android basierendes OS, was sie eben halt haben. Ein quelloffenes, Open Source OS. Also damit werben die jetzt auch wieder so ein bisschen, wie damals eben halt auch. Aber es ist die Frage, welche Nachteile dadurch dann mit einhergehen. Gibt es dann einen Play Store dann noch oder ist der damit jetzt dann Geschichte und dem Headset entfallen auf einmal 1 Million Apps, die vielleicht sonst nativ hätten, dann wie bei der Samsung Galaxy XR dann eben halt auch schon direkt abrufbar gewesen wären. Das weiß man alles noch nicht. Das wird sich zeigen und das könnte vielleicht dann auch ein bisschen über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Da bin ich mal ziemlich gespannt drauf, wie das eben halt sein wird. Ja, und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zum Preis. Der Entwickler, also der CEO, der wir haben vorhin schon überlegt, wie der ausgesprochen wird, Stan LaRocque oder Stan LaRocque, wie auch immer. Ein etwas extrovertierter Typ, aber das muss man vielleicht als CEO auch sein, hat in seiner Videobotschaft auf Reddit eben halt mal mitgeteilt, so dass der Preis sich ungefähr an der von der Lynx R1 eben halt orientieren wird, allerdings nicht bei dem Preis von der Kickstarter-Kampagne, also nicht diese 500 Euro, sondern eben halt das, was dann später nämlich mal aufgerufen worden wurde und das sind so ca. 850 bis 1300 Euro. So, und ja, das ist dann vielleicht so eine Preisrange, womit die dann auch Geld verdienen können und wo es dann vielleicht auch ein ganz tolles Linsensystem gibt. Ja, also ich bin mal unheimlich gespannt. Das Ding hat Inside-Out-Tracking, das hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen. Ja, also ich glaube, bei dem Gerät fällt es mit der Software oder steht es.
Mhm.
Also ich würde es dem Gerät eigentlich wünschen. Also es ist ja toll, dass man europäischer Entwickler da so ein Gerät auf den Markt bringt, was auch irgendwie, ja, ich sag mal, konkurrenzfähig ist. Ja. Mal schauen, was draus wird.
Ja, absolut. Software rules.
Definitiv, ja.
Kein zu unterschätzender Faktor, ja.
Ja, also wenn jetzt Entwickler dahin gehen müssen und müssen jetzt in Handarbeit ihre Software dann für dieses Gerät dann jetzt einzeln entwickeln oder da nochmal umsetzen auf ein eigenes Marketplace, was die dann noch ins Leben rufen werden oder so, das wäre schon echt hart. Also wer weiß, wer das überhaupt machen würde.
Ja, das müsste sehr leicht zu adaptieren sein dann.
Ja, aber wenn es ja Android ist, dann dürfte das ja nicht so schwierig sein.
Ja, aber dazu bin ich zu wenig Entwickler, um das im Detail entscheiden oder bewerten zu können.
Ja. Die Frage ist, wie viel hat Android XR noch mit wirklich Android zu tun oder was ist da alles neu entwickelt, was dann jemand wie hier jetzt nicht bekommt?
Naja, in der Regel läuft ja im Hintergrund läuft ja ein normales Android und man baut ja eigentlich nur dann irgendwie so ein Frontend da drauf, ne? Also.
Ja, aber was heißt denn normales Android bezogen auf Virtual Reality? Hat's denn auch nicht gegeben vorher?
Na, eine abgewandelte, angepasste Version, ne? Die halt auf VR auslegen. Ist ja, Android ist ja, glaube ich, ein Linux-System, ne?
Ja.
Soweit ich weiß.
Ja, naja. Also Meta mit dem Horizon OS, das basiert ja auch auf Android, ne? Und aber das wäre ja vielleicht auch noch eine Idee, ne? Also Lynx könnte natürlich auch bei Meta anklopfen und sagen so, hey, wollt ihr nicht euer Horizon OS uns geben?
Weil wir machen euren Store mit.
Meta wollte das Horizon OS ja ganz gerne mal auch an Drittanbieter vertreiben. Das haben sie zwar jetzt irgendwie letztens wieder gekündigt, aber
richtig. Ja. Wollen sie, glaube ich. Ich glaube, das werden die nicht tun. Ich glaube, dann werden die Schäfchen bei sich halten.
Letztendlich basieren die doch alle auf Android eigentlich, ne? Die ganzen mobilen Systeme.
Ja.
Außer Apple.
Ja. Pimax hat's ja auch mal versucht mit der Crystal damals, mit der Pimax Crystal haben ja auch eine Standalone-Version gehabt. Die konnte ja beides. Konnte ja PCVR und Standalone, und diese Standalone-Version ist ganz groß gescheitert. Es gibt da eine Handvoll Programme, die da drauf laufen, die dafür angepasst wurden, aber es gibt keine Entwickler, die dafür irgendwas machen wollten. Offenbar.
Ja gut, es muss natürlich auch die entsprechende Hardware-Basis da sein. Also wenn keiner die Hardware kauft, dann ist natürlich auch kein Interesse von den Softwareentwicklern da, irgendwie die Software darauf anzupassen. Und andersrum natürlich auch. Also
ja, aber da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, ne?
Ja, das ist ein Problem. Also man braucht da eigentlich schon einen großen Namen, ne? Um damit so was Neuem dann um die Ecke zu kommen. Ja, wir schauen mal. Ist auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall super interessiert. Und das ist ja das, ja, mein größter Wunsch wäre ja ein größeres Sichtfeld. Ne? Das ist so das, was mich was dazu fehlt, um mich nochmal so richtig dafür zu begeistern, ne, für ein neues Headset. Weil so ein bisschen mehr Auflösung oder von mir aus auch die doppelte oder dreifache Quest-Auflösung, das ist noch nichts, was mich dann dazu bewegt, in ein neues Headset zu investieren. Aber eine doppelte Auflösung, eine doppelte Sichtfeld, da wäre ich natürlich doppeltes, dann.
Ja, das wäre der Hammer. Aber das ist, das hat auch einen Haken. Ich bin total gespannt, was die für Specs aufweist nachher und was da für Displays drin sind und auch wie hoch die auflösen. Weil das wird letztendlich dann, kann das sonst zu einem Performance-Problem einfach auch führen. Die müssen ja dann auch gerendert werden, die Bilder, in so einer hohen Auflösung. Und wenn natürlich ein größeres Field of View haben, aber eine geringe Auflösung, dann sieht's auch kacke aus, weil dann hast du ein langgezogenes, matschiges Bild, und keine Schärfe drin. Großes Field of View hat auch immer ein Trade-off dabei. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was da diese, wie heißt die Firma nochmal? Hypervision, genau. Diese fantastische.
Aber wie gesagt, es müsste ja gar keine höhere Auflösung haben als jetzt so eine Quest 3, sondern gleiche Auflösung, nur größeres Sichtfeld. Da wäre ich dann schon, würde mich eher ansprechen als gleiches Sichtfeld und höhere Auflösung.
weiß nicht, ob der Quest 3 Prozessor dafür dann reichen würde.
Der Quest 3 Prozessor nicht, nee, aber die werden ja wohl hoffentlich da
ja, sicher, mehr rausholen. Da geht die Reise hin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das wird immer besser und mehr, klar.
Aber es kann natürlich auch sein, dass das ja, aber vielleicht hat Lynx auch eher den B2B-Markt dann im Blickfeld in dem Business Case und weiß nicht, also sie sind ja selber auch irgendwo in die Wirtschaft ja vernetzt, so im Healthcare-Bereich und so weiter, hatte ich auch nochmal nachgelesen, haben die ja irgendwelche Aktien drin, also da scheinen die sich ja, ich weiß nicht, vielleicht auch in der Vergangenheit schon so ein zweites Standbein aufgemacht zu haben oder vielleicht ist es das Standbein, was sie gerade am Leben erhält.
Ich wollte sagen, mit irgendwas müssen sie ja jetzt gerade Geld machen. Also.
Ja. Aber ich finde, im B2B-Bereich finde ich tatsächlich naheliegender, als in den Consumer-Bereich zu gehen. Mhm. Also gerade wegen dem Software-Faktor. Also ist natürlich wesentlich einfacher, für die Entwickler zu akquirieren, die für die ganz, also die eine klare Zielvorgabe haben, was die an Software für Betriebe halt irgendwie entwickeln sollen, maßgeschneidert, und das dann auf so einem Headset laufen soll. Das ist natürlich viel berechenbarer dann auch, was den Absatz angeht und was die Software angeht. Also das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das ein reines B2B-Hardware-Device wird.
Könnte sein.
Also ich habe mir den 21. im Kalender rot markiert, so ich werde mir das auf jeden Fall angucken.
Ja, ja, richtig.
Ich auch. Drauf.
Okay.
Da hören wir dann in der nächsten Folge was drüber.
Schauen wir mal, ob wir dem eine ganze Folge widmen möchten.
Nee, eine ganze Folge wahrscheinlich nicht, aber so eine Randnotiz. Ja, was? Aber wir müssen noch diese Folge erst zu Ende bringen.
Ja.
Wolltest du noch was sagen, Jan?
Ja, ich glaube, welcher Hersteller und welche Brille auch auf Android basiert, ist Pico, oder?
Ja, weiß man nicht, ne? Ich weiß nicht. Die Pico 4 auf jeden Fall, ja.
Wenn es alle sonst machen, warum nicht auch Pico?
Ja,
wahrscheinlich.
Die Pico 5 ist unser nächstes Thema. Die Pico 5 oder wie auch immer sie heißen mag, vielleicht heißt sie ja oder wahrscheinlich heißt sie gar nicht so oder vielleicht doch. Es ist ja noch nicht allzu viel bekannt. Offiziell wurde ja 2023 schon die Pico 5 eingestellt, ne? Und da haben sie dann doch lieber an der Pico 4 weiterentwickelt. Und jetzt hat aber kürzlich, Ende letzten Jahres, ein hochrangiger Manager von ByteDance, also dem Mutterkonzern, hat da was ausgeplaudert, oder was heißt ausgeplaudert, offiziell verkündet, dass Pico an einem neuen Headset arbeitet, was auch schon in der ersten Jahreshälfte 2026 angeblich auf den Markt kommen soll. Und hat auch schon so ein paar Spezifikationen genannt. Die
Sie haben was zum Teilen?
Zum Teilen, nein.
Bild? Also ein Bild?
Ein Bild gibt's ja nicht. Du kannst jetzt ein Bild von der Pico 4 einblenden und wir stellen uns vor, wie eine Weiterentwicklung aussieht, aber es gibt ja noch keine.
Die Samsung Galaxy XR da einblenden.
Es gibt ja leider noch keine offizielle Ankündigung von Pico. Gut, wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass ByteDance zwar 2021 Pico gekauft hat, aber ja auch noch der Mutterkonzern von TikTok ist, kann man natürlich auch denken, ja, wie viel ist diese Info wert, ne? Halt so viel wie eine TikTok-News. Nein, aber wir gehen jetzt mal davon aus, der gute Mann hat einen guten Tag gehabt und hat uns wirklich echte Infos gegeben. Dann kann ich euch sagen, es wird es werden OLED-Mikro-Displays sein mit knapp 4000 ppi. Also mehr als das Dreifache der Quest 3 und sogar mehr als die Apple Vision Pro. Und also was ganz was Feines. Es wird ja auch hier von einem High-End-Headset gesprochen.
Ach so, okay.
Und deswegen würde ich fast auch davon ausgehen, dass sie nicht Pico 5 heißt, sondern vielleicht irgendwie einen anderen Namen
erhältst. Pico 5 XR vielleicht?
Vielleicht Pico 4 Pro oder so.
Irgendwas mit XR bestimmt.
Ja, dann hat er noch davon gesprochen, dass sie einen eigenen Chip entwickeln dafür, der für hochwertiges Pass-Through entwickelt wird und der wohl auch schon in Produktion ist. Also Pass-Through kriegen wir auch. Und ja, dann gibt's einen weiteren User oder Leaker, wie auch immer man das nennen mag, der auch noch ein paar Infos haben will, und zwar, dass es besonders leicht sein soll, obwohl alle Komponenten eingebaut sein sollen, also auch Akku, und ja, es keine externe Recheneinheit geben soll, und ja, das Gewicht liegt dann bei 270 Gramm.
Also insgesamt.
Inklusive
Akku.
Inklusive Akku, inklusive allem.
Ohne Headstrap, ohne alles, nur die Einheit mit.
Nein, inklusive Headstrap, inklusive allem, was dazugehört.
Nee, glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall.
Doch.
Ist ja nur ein Leaker, ne? Der hat ja so ein Gerücht verbreitet. Ne?
Das weiß der Brett.
Brett Lynch war das?
Ja, der war das.
Ah, okay.
Der Brett Lynch war das.
Das ist Wieso? Eigentlich.
Hat er immer recht?
Ne, der hat nicht immer recht, aber der, wenn der was sagt, dann hat der meistens immer irgendwelche guten Quellen, so, ne? Der,
ah, okay.
Ist nicht der so.
Kein Marktschreier.
Der hat ja auch die ganzen Steam Frame Sachen auch
ja.
Mitgelegt. Ne, es ist kein Marktschreier. Der, ja. Meint, der ist schon ernsthafter Analyst.
Ja.
Bin ich sehr gespannt. Würde mich sehr überraschen, 200 Gramm.
Mit 270 Gramm.
270. Ach, guck mal, da. Ach so. Ja.
Nee, 200 Gramm, das geht natürlich nicht.
Ach so.
Das sind ja 2,5 Milka-Tafeln. Das. aber gut. Ja, viel mehr ist nicht bekannt. Also, wie gesagt, wir haben noch keine offizielle Ankündigung von Pico. Wir haben noch keinen. Foto, noch ja kein Release-Datum, außer erst Jahreshälfte 2026. Ja, und ja, mehr wissen wir leider nicht, ne? Eine Auflösung von 380x380 Pixel pro Auge, die werden auch noch von dem Herrn Lynch angegeben.
Ja.
Aber das war's dann auch schon. Und ja, ich bin gespannt. Wird auch hier dann mal langsam Zeit für mehr Infos, wenn da wirklich was kommen sollte.
Aber eigentlich logisch, dass die auch da mitziehen wollen, ne? Das ist ja der gleiche Weg, den auch Samsung geht, und
ja.
Und Meta wissen wir ja auch nicht genau, aber da soll ja vielleicht auch irgendwas passieren noch in diese Richtung. Also die wollen ja alle wahrscheinlich da mitmischen. Und das ist ja zwangsweise geht das ja in die Richtung des schlankeren Formfaktors und höhere Auflösung und Spatial Computing, also Apple Vision Pro als Vorreiter, und da wollen die alle dabei sein.
Also ich bin fasziniert, wie fix wir doch jetzt irgendwie bei 4K pro Auge als Display-Auflösung sind in Standalone-Geräten. Also wenn sich das jetzt auch bewahrheitet, Wahnsinn.
Und Micro OLED, ne, einfach. Also ja. Die Samsung Galaxy hat auch Micro OLED, oder? Vertue ich mich da jetzt?
Das
Nani, du weißt das noch.
Weiß der Nani vielleicht. Der ist eingeschlafen.
Aber auf jeden Fall wird Micro OLED immer günstiger irgendwann ja auch. Und das ist einfach super. Das
ist aber in den Auflösungsbereichen definitiv noch ein Preistreiber bei den Headsets.
Total teuer.
Tja, wer weiß, was dann so eine Pico 5 Pro Vision dann kostet. Ja.
Micro OLED in Galaxy XA.
Tja, ja. Das Beste oder nichts.
Ja, das waren unsere Headsets für 2026, beziehungsweise für die erste Jahreshälfte. Ich bin ja überrascht, wie schnell das immer geht zwischen Ankündigung und Release dann neuerdings. Also früher war das immer, da musste man noch ein ganzes Jahr warten, bis das Ding dann auf den Markt kam. Also wird wahrscheinlich für die zweite Jahreshälfte auch noch irgendwas angekündigt werden, denke ich. Da müssen wir dann ein andermal drüber sprechen. Aber wir haben tatsächlich auch schon so ein paar Infos für 2026 oder ja, Ideen.
27.
Was? 27. Was dazu kommen könnte. 27, genau. Wir haben ja jetzt 26. Das hatte ich noch nicht ganz mitgekriegt, aber 27, genau.
Ja. Ja, tatsächlich. Also,
Frohes neues Jahr übrigens.
Frohes neues, stimmt.
Auch nochmal an die Hörer.
Ja, kann man doch sagen, oder? Hier, 16. Ja, passt.
Ja, sicher.
Ja. Ja, hier, wenn wir als Hersteller ja noch jetzt gar nicht so richtig ein Headset dabei hatten, war ist Meta. Also die
ich habe gehört, die verabschieden sich vom VR-Markt.
Ja, ja.
Sind die noch Mitarbeiter?
So, VR ist tot. 90% haben sie noch, ja. Also von Mitarbeitern. Genau. Ja, tatsächlich, die scheinen ihren Fokus gerade ein bisschen anders auszurichten so, und der geht auch in eine Richtung schmaleren Formfaktor, und das war schon vor einiger Zeit schon oder seit längerer Zeit schon in Gerüchten, damals hieß das noch Project Puffin und ist jetzt umfirmiert worden in Project Phoenix, also einen endgültigen Begriff gibt es da eben halt noch nicht, und soll aber eine leichte Premium-Videobrille werden. Also man möchte auch in diesen kleinen, schönen, sexy Formfaktor reingehen und ja, allerdings mit einer etwas anderen Nutzerausrichtung. Also der Fokus soll dann eher auf eine sitzende Nutzung dann eben halt sein, und wie eben halt beispielsweise die Darstellung von virtuellen Bildschirmen, um sich zum Beispiel Filme, Videos, sonstiges anzugucken. Und ja, wird eben halt aktuell auch von Meta eben halt priorisiert vor der Quest 4, die anscheinend doch wieder weiter in Entwicklung sein soll, nachdem deren Entwicklung zwischenzeitlich mal gestoppt worden ist, um eben halt dieses Project Phoenix richtig voranzubringen, weil der Release war nämlich mal zu Ende 2026 geplant. Das hat sich jetzt allerdings auch irgendwie wieder zerschlagen. Jetzt heißt es erste Jahreshälfte 2027 nach internen Memos von Reality Labs, also die Entwicklerabteilung von Meta. Die Memos sind eben halt, ja, nicht hier nach draußen, Business Insider und so weiter. Die haben das wohl einsehen können und haben das dann wohl verifiziert, dass das wohl auch stimmt. Genau, und ja, weiß nicht, wenn die sich jetzt gedacht haben, okay, ein halbes Jahr haben wir jetzt auch mehr Zeit, dann können wir vielleicht dann nebenbei dann doch wieder mit der Quest 4 anfangen. Vielleicht war so rum die Entscheidung. Genau, Dev-Units, also Entwickler-Kits, sind eben halt auch schon in Arbeit, so dass die eben halt, weiß nicht, ich denke mal im Laufe des Jahres 2026 dann auch rausgehen an die Entwickler, so dass die darauf dann entsprechend dann auch anfangen können, Apps zu entwickeln. Genau, und ja, wie kriegt man den kleinen Formfaktor hin? Andere haben es schon vorgemacht, indem man eben halt gewisse Dinge auslagert in so einen schönen kleinen Puck, wo dann eine Recheneinheit drin sitzen soll und eben halt auch die Batterie. Genau, und dadurch soll das Ganze dann eben halt schön klein und leicht sein. Leicht, da gab es wohl schon mal eine ältere Info, wo es dann hieß, so 110 Gramm peilt man an. Das geht also dann so in Richtung Größenordnung von einer Big Screen Beyond oder eben halt auch einer Meganex 8K. Genau, und ausgestattet werden soll das Gerät ohne Controller angeblich. Also das heißt, weiß nicht, ob das Ganze Eye-Tracking dann haben wird oder ob das Ganze eben halt dann nur mit magischen Händen dann bedient wird. Das wird sich dann noch zeigen. Als Betriebssystem soll weiterhin das Horizon OS eben halt ja, genutzt werden, so eben halt wie bei der Quest halt auch. Und das Ganze soll angeblich eine offene Peripherie haben, also eben halt ein vor den Augen schwebendes Display, ohne eben halt rundherum abgeschlossen zu sein. naja, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob dann diese Abdunklungseinheiten dann vielleicht noch als Zubehör angeboten werden, wird man dann eben halt noch sehen. Genau, und ein Zielpreis ist jetzt auch schon eine ältere Info, weiß nicht, ob das eben halt noch Bestand hat, so, der ist eben halt angesetzt für unter 1.000 US-Dollar. Ja, finde ich gar nicht so wenig. Hätte ich jetzt gedacht, naja, für so eine Videobrille verdammt viel Geld. Hm. Wie seht ihr das?
Hm.
Absolut.
Also, ja. Und,
also ich will überlegen. Videobrille
auf jeden Fall, ja. Also ist ja auch schon für eine Nicht-Videobrille viel Geld, aber für eine Videobrille ja umso mehr.
Ich meine, unter 1.000 kann ja auch heißen 500, ne? Aber
ja, gut. Dann hieß es wohl eher unter 600 oder so.
Ja.
Ja.
Ja, je nachdem, was sie noch so alles kann, diese Videobrille.
Man wird sehen. Das sind, glaube ich, noch einfach zu wenig Infos, um da jetzt genauer drüber spekulieren zu können. Da wird vielleicht die nächste Meta Connect im Herbst diesen Jahres dann mehr Gewissheit bringen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie da das Ding dann zeigen werden.
Ja.
Ja, genau.
Ja. Ich finde ja den Puffin als Vogel viel sympathischer als den Phönix. Das wollte ich noch kurz einwerfen. Denn die sind ja viel niedlicher. Deswegen Projekt Phönix, das wird nichts. Nee. Das sehe ich schon. Allein der Name. Ne? Also Project Puffin hätte ich sofort gekauft.
Phönix verbrennt.
Phönix verbrennt, gut, die stehen dann wieder auf, aber nee. Puffins sind so putzig.
Ich kenne die gar nicht. Hast du mal ein Bild zum Teilen?
Kannst du es googeln, aber ich
Puffin. Tut jetzt zwar überhaupt nichts zur Sache.
Aber ich hab mal live Puffins auf Island mir angeguckt.
Oh.
Das war
wirklich
tolle Tierchen.
Oh, ja, wirklich herzallerliebst.
Ja, ne? Ich weiß das, gar nicht, wie der deutsche Name ist. Irgendwas mit
naja. Moment. Puffin teilen. Ach, das ist ja, so einen putzigen Vogel habe ich noch nie gesehen.
Wie süß ist das denn?
Papageientaucher, genau so ist der deutsche Name.
Ja, das passt, ja.
Ja.
Cool.
Das sieht einfach sympathisch aus. Guck mal, die Augen.
Ja. Sieht super.
Ja, und sowas benennen die einfach um in Phönix. Wie einfallslos.
Phönix. Ja. Wirklich doof.
Ja. Naja, gut.
Na gut. Genau.
Haben wir noch was Sympathischeres als Phönix?
Nicht mehr.
Ich glaube, die Quest 4, die ist noch ein bisschen zu weit weg, um da jetzt noch drüber spekulieren zu müssen und an Betracht der fortgeschrittenen Zeit.
Ja, so. Die Quest 4 ist bestimmt eins von denen, die jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2026 spontan kommen.
Glaube ich nicht.
Nee.
Ja. Ich glaube, eigentlich denke ich ja, dass das Meta mit Samsung konkurrieren muss und die da ein Konkurrenzprodukt raushauen müssen.
Ja.
Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur eine einfache Videobrille sein wird, die man nur so ein bisschen Multimedia machen kann. Da.
Naja, okay.
Vielleicht sind das ja auch nur Gerüchte, um jetzt alle zu verwirren und dann hauen die das Ding par excellence raus.
Wahrscheinlich.
Ja. Beherrschen den Markt.
Ist ja noch mal mindestens ein Jahr hin, bis wir da Bescheid wissen.
Ja.
Ja, war eine sehr aufschlussreiche Folge, finde ich. Vielen Dank für eure Bemühungen. Und ich würde sagen, jeder hat noch mal ein letztes Wort und dann verabschieden wir uns, weil wir haben ja schon wieder anderthalb Stunden gleich aufgenommen. Ja.
Jeder sein Lieblingsheadset.
Ich sage einfach mal Tschüss von mir und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Und bitte sehr, Stefan.
Tschüss, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Next one. Nanni, aufwachen.
Spenden unter www. Nein, von mir auch ein paar tolle Infos und ich freue mich, wenn ich ein Resümee ziehen darf. Ich habe mich lange nicht mehr so sehr auf neue Headsets gefreut wie Anfang diesen Jahres. Das habe ich wirklich die letzten 2-3 Jahre so ein bisschen vermisst, aber wir sind mittlerweile bei Displays angekommen, die einen quasi im High-End-Bereich wunschlos glücklich machen. Und wir haben Grafikkarten im PC-Bereich, die zwar momentan stetig teurer werden. Okay, das ist eine andere Sache. Muss man mal schauen, wo das hinläuft. Aber ich sehe da richtig, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wir haben die Technik und jetzt muss der Formfaktor perfektioniert werden. Und da freue ich mich drauf.
Ja. Ja, war ein schöner Auftakt 2026. Ich freue mich auf das Jahr. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon gesagt, so ich habe richtig Bock auf Podcasts. Ich freue mich tierisch, hier mit euch weiter durchzustarten und tolle Folgen zu machen. Und das war eben halt ein super Auftakt auf jeden Fall. Und ich freue mich auf die ganzen Headsets, die da kommen. Ja, und würde sagen, liebe Leute da draußen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Dann sage ich jetzt auch nochmal Tschüss. Tschüss.